Ja, vielen Dank auch an Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und dass wir diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und der Herr möge uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in seinem Wort. Darum geht es, dass wir sein Wort wirklich in allen Dingen immer wieder ernst nehmen, so wie es geschrieben steht. Gerade auch die Entrückung. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe da dieser Tage, wir haben noch ein Interview gemacht mit Roger Libby, Dr. Roger Libby. Und da war dann auch die Frage, ja, viele sagen, es gibt gar keine Entrückung, da steht ja gar nichts richtig in der Bibel. Und da hat er ganz einfach geantwortet und gesagt, ja, die lesen die Bibel nicht richtig. Natürlich steht es da. Es gibt mehrere Stellen, die deutlich davon reden, dass es eine Entrückung gibt. Also glauben wir das auch. So einfach ist das. Ich meine, ich bin mir bewusst heute Nachmittag, ich habe es hier mit, denke ich, Bibelkennern zu tun, ich werde nichts Neues sagen. Also da, das kann ich gar nicht. Ich kann auch nicht spekulieren, da irgendwie was hervorholen. Aber wir dürfen uns an diese Thematik erinnern und uns gegenseitig Mut machen. Das ist ja auch der Sinn der Entrückung oder der Botschaft der Entrückung. Denn Paulus hat ja einmal gesagt, und so, als er die Entrückung dargelegt hat im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4, und so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Nichts anderes machen wir jetzt heute Nachmittag. Ja? Wir trösten uns mit dieser Botschaft über die Entrückung und Auferstehung. Das ist ja zeitlich eigentlich gleich. Also das ist ja eine Minimalsekunde Unterschied vielleicht. Ja? Die Toten in Christo werden auferstehen, die noch Lebenden werden verwandelt und dann wird die Gemeinde miteinander dem Herrn entgegengerückt in den Wolken. Ich werde jetzt ungefähr 40, 45 Minuten reden, wenn ich schaffe. Und danach machen wir eine Pause und dann schauen wir mal, dass wir noch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten machen, je nachdem, wie wir da durchkommen. Ist das okay? Ja, also Thematik, Entrückung, wer, warum, wozu? Wer wird entrückt? Warum überhaupt Entrückung? Wofür muss die überhaupt sein? Und wozu dient dann die Entrückung am Ende? Ich sag mal so ein paar Dinge vorweg. Das biblisch-prophetische Wort ist unglaublich wichtig. Das hat uns Gott gegeben, damit wir Orientierung haben. Wir haben mehr Orientierung als jeder Politiker in dieser Welt. Wir wissen genau, wo es hingeht. Wir wissen, wie es ausläuft. Wir können auch cool bleiben mit allen Wirrnissen, weil wir wissen, unser Herr hat alles in der Hand. Ich für mich zum Beispiel studiere gerade die Offenbarung so ein bisschen durch, aufgrund der ermutigenden Aussagen, die uns zeigen, da regiert kein Antichrist. Da regieren auch nicht die vier Reiter auf den Pferden. Da regiert auch nicht die Hure Babylon, oder wie man die nennt, oder dieses seltsame Tier. Da regiert nur einer, Jesus Christus. Das ist seine Offenbarung. Und in dieser Zeit geschieht auch nur das, was er will und zulässt. Ja? Und das ist heute schon so in unserer Welt. Es gibt im Neuen Testament ungefähr 260 Kapitel. In diesen 260 Kapiteln redet die Bibel 318 Mal über die Thematik Wiederkunft Jesu. Es gibt nur ein einziges Thema, das noch mehr erwähnt wird. Und das ist, ich fordere Sie ein bisschen heraus, damit Sie wach bleiben, die Erlösung. Die Erlösung ist natürlich das größte Thema in der Bibel, aber direkt danach kommt das Thema, dass eben der Herr Jesus Christus wiederkommt. Ja, für wen? Für die Erlösten. Er holt sie zu sich. Wir müssen uns mal vorstellen, vielleicht kommen wir noch darauf wieder zurück, aber Jesus nennt sich ja auch, oder Paulus nennt den Herrn Jesus das Haupt der Gemeinde und wir sind der Leib als Glieder. Jesus sehnt sich danach, dass dieser Leib mit dem Haupt zusammengefügt wird. Das ist für die Zukunft unheimlich wichtig. Davon hängt sehr viel ab. Insgesamt sagt man, ich habe es nicht nachgerechnet, ich kann jetzt da die Hand nicht ins Feuer für legen, aber wahrscheinlich stimmt es, davon gehe ich aus. Insgesamt gibt es 2400 Verse in der Bibel, die über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus sprechen. Das ist 8-mal mehr, als die Bibel über sein erstes Kommen geredet hat. Wenn also das erste Kommen unseres Herrn Jesus Christus so buchstäblich stattgefunden hat, wie es vorhergesagt worden ist, 1000 und mehr Jahre vorher, bis ins Detail, zum Beispiel, dass er geboren wird in Bethlehem. Ich meine, hätte jetzt der Prophet gesagt, naja, wenn der Messias kommt, dann wird er in Jerusalem geboren. Ja gut, das ist ja mehr oder weniger normal. Ne? Hauptstadt, da wird der König geboren. Das sagt er nicht. Ja, stellt euch mal vor, hier hätte einer gesagt, vor 1000 Jahren, also wenn hier ein österreichischer König geboren wird, dann wird er nicht in Wien geboren. Nee, in Parndorf. Ja, da wird in Parndorf geboren. Da wird doch alle sagen, naja, also. Ja? Aber wenn das dann so eintrifft, puh. Da muss man sagen, hoppla. Und so ist das passiert mit Jesus Christus. Das ist jetzt nur ein kleines Detail. Aber das ist unglaublich. Und wie der Herr das dann geführt hat, dass das auch alles so zur Erfüllung kam, auch Jesaja Kapitel 53, Jesus stirbt am Kreuz, ja, 700 Jahre ungefähr vor Christus, detailliert dargelegt. Als es in Israel noch überhaupt keine Kreuzigung gab. Oder Psalm 22. Ja, ist unwahrscheinlich ergreifend. Es ist natürlich so, jetzt auch, das wissen wir, über die Entrückung gibt es verschiedene Annahmen bis hin zu Verwirrungen. Also, oder auch Meinungen, auch Missverständnisse, auch Gegensätze von durchaus bibelgläubigen Menschen. Also wir können jetzt nicht sagen, naja, also du siehst das jetzt nicht so wie ich, also bist du ein Irrlehrer. Ja? Jonathan hat das schon erwähnt. Es gibt, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, ungefähr das Gleiche. Da schreibt einer, es gibt etwa 100 verschiedene Auslegungen über die Offenbarung von bibeltreuen Leuten. Ja? Also bibeluntreu ist man, wenn man in den fundamentalen Dingen uneins ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren, ja? Jesus ist nicht der einzige Erlöser, der uns zu Gott führt, oder das Blut Jesu spielt keine große Rolle. Das sind fundamentale Dinge, da müssen wir sagen, da mache ich nicht mit, aus, Schluss. Ja, das ist dann auch Irrlehre von Gott weg, von der Bibel weg. Aber es gibt andere Dinge, da kann es nun mal eben 2, 3, 4, 5 verschiedene Meinungen geben, die sich gar nicht so sehr eigentlich ausschließen müssen. Und da muss man sich prüfen und da muss man, Jonathan hat gesagt, die Beröa-Christen, da muss man sich hinsetzen und sagen, naja gut, ich tendiere mehr in diese Richtung. Und so ist das auch mit der Entrückung, zum Beispiel über den Zeitpunkt. Ja, ich habe meine Meinung, natürlich. Aber wenn jetzt einer eine andere Meinung hat, ja, dann lasse ich ihn stehen. Hauptsache, es gibt eine Entrückung. Ja? Oder wer wird entrückt? Ja, da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Wer wird überhaupt? Da gibt es die Meinung, da wird gesagt, es ist nur eine Elite, die entrückt wird. Nur die Superheiligen werden entrückt und die anderen, die in diesem Moment nicht bereit sind, die bleiben zurück und die müssen durch die große Trübsal. Ja? Diese Meinung gibt es. Die Bereitschaft. Oder eine ganz wichtige Frage, da sind sich auch nicht alle eins, wo in der Bibel kommt überhaupt die Entrückung vor? Ja? Wo ist sie denn wirklich jetzt buchstäblich gemeint? Gut, wir beginnen, macht man ja immer so, mit dem ersten Punkt. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, wer wird entrückt? Ich möchte dazu immer noch ein bisschen einleitend etwas hinzufügen. Die Thematik Entrückung ist nie ein Geheimnis gewesen. Weil entrückt wurden ja schon Menschen, oder? Wenn ich Sie jetzt frage, ich weiß genau, wen Sie zuerst nennen. Ich bin kein Wahrsager, aber ich weiß, wen Sie nennen. Wer in der Bibel wurde schon entrückt?
Enoch.
Ah, der hat gewusst.
Elia.
Ich denke, Elia ist auch eine Entrückung gewesen. Ja, mit feurigen Pferden, feurigen Wagen in den Himmel geholt worden. Philippus, der wurde horizontal entrückt, von einem Ort zum anderen. Ne, stellt euch vor, ihr müsst heute zurück nach Wien, zack, pum, so, seid ihr da. Ja? Also, Philippus wurde entrückt, Paulus wurde entrückt. Der wurde in den Himmel geholt. Tatsächlich, er sagt, ich war im Paradies. Wir kommen noch darauf zurück, warum das wichtig ist, dass er das gesagt hat und erlebt hat. Jesu Himmelfahrt. Also ich würde schon sagen, das ist auch eine Entrückung gewesen. Ja? Er verschwand vor ihren Augen in den Himmel. Ne? Also das Thema Entrückung, das gab es in der Bibel schon. Das war bekannt. Was ist denn jetzt das Geheimnis? Was ist denn jetzt das Geheimnis der Entrückung? Das Geheimnis ist, und das wusste niemand, dass die Gesamtgemeinde als einen Leib Christi an irgendeinem Zeitpunkt weggenommen wird, miteinander. Das waren ja immer Einzelpersonen. Elia, Henoch, Paulus, Philippus. Aber dass der Leib Christi, dass die ganze Gemeinde, müsst ihr euch mal vorstellen, dass alle von neuem wiedergeborene Leute, wie man sagt, plötzlich verschwinden. Wann auch immer, darüber reden wir jetzt nicht. Ja, wann auch immer, wissen wir nicht. Zeit und Stunde sowieso nicht. Das war ein Geheimnis. Und die Verwandlung, dass die Gemeinde in diesem Moment verwandelt wird, da sagt der Apostel Paulus ganz, ganz deutlich, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, alle eben. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Augenblick. Ne? Oder 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wo er die Entrückung darlegt, da sagt er auch, dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Also das kommt nicht von Paulus selbst. Das hat er sich nie ausgedacht, irgendwie fromm. Ja? Sondern er hat das vom Herrn empfangen. Gott, der Sohn Jesus Christus, hat ihm offenbart, dass es einmal eine Auferstehung der Toten gibt und zeitgleich die Verwandlung derer, die dann noch leben, und dass sie miteinander als eine Gesamtgemeinde in den Himmel geholt werden. Und jetzt wird spannend. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Es ist nur eine Person in der Bibel, die diese Erkenntnis der Entrückung hat und verkündigt. Und das ist Paulus. Kein anderer. Man kann das hineininterpretieren. Aber im buchstäblichen Sinn redet kein Petrus von der Entrückung. Auch kein Johannes. In Johannes Kapitel 12, wahrscheinlich rückblickend auf die Himmelfahrt Jesu, ja, das Kind, das entrückt wurde in den Himmel aus dem Rachen Satans, Bethlehem oder so, nachher seine Himmelfahrt. Aber jetzt buchstäblich Entrückung der Gemeinde Jesu, darüber spricht nur Paulus. Nur ihm ist das offenbar worden. Ja, jetzt kann man sagen, ja, aber da ist doch, ja, aber buchstäblich nicht. Ich habe mir hier so ein paar Stellen rausgeschrieben, worüber Paulus dann über die Entrückung redet. Entrückung, Verwandlung, überkleidet werden, seine eigene Entrückung, versiegelt, wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung. Das ist auch dann, damit meint er auch die Entrückung. Oder die Begriffe Tag Jesu oder Tag Jesu Christi oder Tag Christi, die stehen immer im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde. Diese Begriffe, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, erwähnt nur Paulus, kein anderer Apostel. Petrus zum Beispiel redet von dem Tag Gottes. Ja? Aber nicht vom Tag Jesu Christi. Nur Paulus. Und da ist eben dann die Entrückung gemeint. Und darum, warum sage ich das alles? Darum ist es eben auch wichtig, dass wir die Entrückung nicht in Bibelstellen hineinlesen, wo von ihr gar nicht die Rede ist. Ne? Zum Beispiel heißes Eisen. Zum Beispiel Johannes Kapitel 4. Nein, Entschuldigung, Offenbarung Kapitel 4. Ja? Er sagt, Johannes ist auf Patmos und er sagt, nach diesem hörte ich eine Stimme aus dem Himmel sagen, oder ich sah eine geöffnete Tür im Himmel. Die Tür im Himmel ist offen, seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist und am Kreuz gestorben ist, der Vorhang zerriss. Wenn Sie vorher lesen im Alten Testament, dass ein Prophet mal einen Blick in den Himmel tat, da heißt es immer, der Himmel öffnete sich. Und dann ging er wieder zu. Und dann öffnete sich wieder andere Gelegenheit, dann ging er wieder zu. Aber als Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha und aufgefahren ist gen Himmel, da heißt es immer, ich sehe den Himmel geöffnet. Er ist offen für jeden. Ja, also die Sache ist schon lange geklärt. Da braucht kein Petrus vor der Himmelspforte, ne, der den einen einlässt und den anderen nicht und ein paar Fragen stellt. Sondern die Sache ist schon lange geklärt, wer an Jesus Christus glaubt, der Himmel ist offen, du musst nur Ja sagen. Ja? Ja, jetzt kommen wir, Offenbarung Kapitel 4. Ich sah eben den Himmel geöffnet und ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach, steig hier herauf. Und dann sagt Johannes, und ich war im Geist. Er wurde also nicht buchstäblich entrückt, ja? Sondern im Geist wurde er versetzt und man kriegt einen Blick in den Himmel. Es war keine buchstäbliche Entrückung. Man kann das als Bild nehmen für die Gemeinde, das darf man natürlich schon. Eines Tages wird die Gemeinde in den geöffneten Himmel geholt werden, nicht nur im Geist, sondern leiblich. Aber zurück zu unserer Frage, wer wird entrückt. Ich habe es eigentlich schon gesagt, der Himmel ist offen für jeden. Ja, aber ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, weil das ist für uns so eine markante Situation gewesen, damals meine Frau und ich, wir waren gerade 3 oder 4 Monate gläubig. Also noch nicht lange. Die Bibel hat man noch nicht durchgelesen. Ja, mit 3, 4 Monaten. Obwohl wir sehr engagiert waren. Aber jedenfalls irgendwann lud man uns dann ein zu einer gewissen Heiligungskonferenz irgend an einem Ort in Deutschland. Und es ging da sehr charismatisch zu und her. Da konnten wir gar nicht so richtig was mit anfangen und so. Auf jeden Fall ging es da auch um Wiederkunft Jesu und es ging um Heiligung und es ging um Entrückung und so weiter und so fort. Dann konnten auch Fragen gestellt werden. Und ja, dann habe ich mich so mal gemeldet, ja, 3 Monate, 4 Monate gläubig. Ja, und dann sage ich, ja, hören Sie mal, wie ist das denn? Ich bin jung verheiratet. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt 4 Monate oder was auch erst verheiratet. Ja, und da muss man sich ja auch erstmal aneinander gewöhnen, ne? Oder wie war das bei euch? Ja? Du möchtest einen grünen Teppich, deine Frau einen roten. Ja, und was gibt's nachher? Einen roten, ne? Ist ja klar. Ja. Naja, also es kann zu Missverständnissen kommen, ja, und zu Reibereien. Und dann habe ich den so in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich ihn gefragt, hören Sie mal, was ist denn jetzt, wenn ich mit meiner Frau ein Missverständnis habe oder wir streiten uns oder so. Und jetzt ist die Entrückung. Das ist ganz klar, da bleibst du hier. Ja, heute kann ich da auch drüber lachen, wirklich. Aber damals ist mir fast eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, wenn das stimmt, werde ich nie entrückt. Zu keinem Zeitpunkt. So heilig kann ich gar nicht werden. Gott sei Dank hatten wir, das war eine Baptistengemeinde dann, unsere Heimatgemeinde in Norddeutschland. Und wir hatten dort einen sehr guten Baptistenpastor, war sehr lehrfähig. Der hat uns dann unterrichtet und wir hatten eine gute Jugendgruppe, guten Jugendleiter und die haben uns dann wieder auf die richtige Bahn gebracht. Ja. Aber das war damals ein Riesenschock. Ein Riesenschock. Gut, darum jetzt die Frage, wer wird entrückt? Das ist ganz klar, da wo der Apostel Paulus von der Entrückung spricht, macht er in Bezug zu dem Leib Christi keine, auch nicht eine einzige Ausnahme. Ja? Und er gibt keine Bedingung. Also, das heißt nur eine. Du musst glauben. Du musst glauben. Aber er sagt nicht, du musst ein super Frommer sein, du musst ein super Heiliger sein und du musst erst das abgelegt haben und das erfüllt haben und so weiter und so fort und sonst wirst du nicht. Gibt es keine einzige Stelle. Denn dies sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und aus den Toten auferstanden ist, wer glaubt das? Von ganzem Herzen. Ja? Die einzige Bedingung. Wer das glaubt, gehört dazu. Denn Jesus hat für uns alles vollbracht. Die Korinther, das war keine Vorzeigegemeinde. Sie kennen die Korintherbriefe. Paulus muss sehr mit ihnen ins Gericht gehen und sie ermahnen und so weiter und so fort. Da kamen Dinge vor, die waren nicht so gut. Aber selbst denen schreibt er, er begrüßt sie übrigens als Heilige, ganz am Anfang, in Christus. Ja. Das ist jetzt kein Argument, dass wir leben können, wie wir wollen. Paulus war da sehr krass. Er hat sehr viele Vorschriften gegeben, oder? Gesagt, züchtigt euren Leib, gebt euch hin, ganze Hingabe und so. Aber er sagt den Korinthern, dass sie Heilige sind und jeder, der an Jesus glaubt, ist durch Jesus geheiligt. Aber dann haben wir natürlich den Ansporn, wir wollen das ja umsetzen in unserem Leben. Wir wollen ja täglich nach dem leben, was wir sind. Nicht wahr? Aber wir arbeiten uns nicht zu etwas hin, sondern wir gehen von etwas aus. Wir arbeiten uns nicht zur Erlösung irgendwie hin und dass Gott immer zufriedener mit uns wird, sondern er hat uns erlöst, Jesus ist die Tür und von da aus wollen wir gehorsam sein, wir wollen geheiligt sein, wir wollen wirklich in Liebe miteinander umgehen und auch Vorbild sein und so weiter. Sein Wort lieben, etc., Beter sein, all das gehört dazu. Aber erstens, diesen ersten Korintherbrief, diesen Korinthern, wo nicht alles so gut in Ordnung war, den schreibt der Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar, wir, sagt er, wir, ganze Gemeinde, werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Ist doch ermutigend, oder? Wir wollen uns doch trösten. Da wird nicht einer vergessen, auch bei der Auferstehung. Wir müssen jetzt gar nicht so bei der Entrückung hängen bleiben. Ebenfalls Auferstehung, die Totenauferstehung. Ja, unsere Susanne, die ist jetzt gestorben. Das war für uns, also selten ist mir eine Beerdigung so nahe gegangen. Sie war einfach, ja, man konnte fast sagen, in ihr sah man ein Stück Jesus. Wirklich. Sie hat sowas von gestrahlt, das war so eine glaubensvolle Frau, das war so eine treue Frau, das war so eine ermutigende Frau, so eine vorbildliche Frau. Wenn man die sah, wenn die auch ins Büro kam und noch nachher in ihrer Krankheit, ja, Mensch, Sie verstehen mich ja, wenn ich das so sage, Mensch, in dir sieht man wirklich ein bisschen oder das ein Abbild geistlich Jesus Christus. Ja, die ist gestorben. Ja, wo ist sie? Natürlich im Reiche des Herrn, ne, im Paradies. Aber da ruhen die Leute, nicht schlafen, ich sage jetzt nicht schlafen, aber sie ruhen von ihren Werken. Und sie warten auf die Auferstehung ihres Leibes. Und der geschieht und da wird Gott keinen vergessen. Ne, manchmal hat man die Angst, na, hoffentlich bin ich auch dabei, nicht, dass er meinen Namen vergessen hat oder so. Nein, Er wird keinen vergessen. Und dann redet der Apostel Paulus ja auch von seiner eigenen Entrückung. Das war ja ganz Besonderes. Hat ja sonst auch keiner erlebt wie der Mann. Das ist ja unwahrscheinlich, dass er das sagen kann. Ich kenne einen Menschen in Christus, 2. Korinther 12, 2. Ich kenne einen Menschen in Christus vor Jahren, ja, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel, also ins Paradies Gottes. Ist ja noch wichtig zu wissen. Paradies, wenn ich da jetzt mal ein bisschen hängen bleibe, es gab ja den Abrahams Schoß, ja, in Lukas Kapitel 16, meine ich, Lukas Kapitel 16, aber der Abrahams Schoß war nicht das Paradies. Paradies war zu. Paradies war keiner drin. Seit dem Sündenfall ist das Paradies zu. Ja? Abrahams Schoß ist das Totenreich, der Sheol oder Hades, hebräisch-griechisch. Und dieses Totenreich war unterteilt in zwei Teile. Die Gläubigen an einem Ort, aber im Totenreich. Und die Ungläubigen an einem Ort. Und dazwischen war eine große Kluft und man konnte nicht zueinander kommen. Und das ist die Geschichte. Aber als Jesus starb, sagt er dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er vollbrachte das Werk, der Vorhang zerriss, die Tür in den Himmel ging auf, jetzt war das Paradies offen. Und darum konnte der Schächer mit Jesus ins Paradies. Und darum, ich bin davon überzeugt, jeder an Jesus gläubige Mensch, vielleicht haben sie Eltern verloren, Kinder verloren, irgendwie Ehepartner, der verstorben ist, ist versetzt in dieses Reich des Sohnes seiner Liebe, das ist das himmlische Paradies. Er wird den Tod nicht sehen. Er wird den Tod nicht sehen. Wer an mich glaubt, ja, wird leben, auch wenn er stirbt. Bis gerade weiter. So eine schöne Sache, oder? Ja, und da sagt eben der Paulus auch, ich wurde entrückt, also in dieses Paradies. Ich hörte da unaussprechliche Worte, also kann man gar nicht wiedergeben und so, die kein Mensch sagen kann. Aber das Interessante ist, dass Paulus nennt sich nicht seinen Namen. Er sagt nicht, jetzt könnte man sagen, ja gut, er will halt nicht so hochmütig sein. Oder, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, inspiriert durch den Heiligen Geist. Er sagt nicht, ich, Paulus, obwohl er von sich redet, das weiß jeder. Wird auch klar aus dem Kontext. Aber er sagt nicht, ich, Paulus, wurde entrückt, sondern er sagt, ich kenne einen Menschen. Was sagt er eigentlich? Ich kenne einen Menschen in Christus. Warum sagt er das? Das ist die einzige Bedingung, entrückt zu werden. Ich sagte Glauben, ja, aber wenn du glaubst, bist du in Christus. Ist Christus deine ganze vollkommene Erlösung. Und wenn du in Christus bist, durch den Glauben, reicht das. Und darum sagt Paulus, nicht ich, Paulus, wurde entrückt, sondern ich kenne einen Menschen in Christus, weil er genau weiß, alle in Christus werden entrückt, so wie ich entrückt worden bin. Denn Paulus ist ja der Prototyp für die Gemeinde Jesu. Inwiefern? Es gab doch vorher schon Gläubige. Aber nicht so wie Paulus. Paulus ist der Prototyp für die Gemeinde Jesu als der Leib Christi. Das war etwas ganz Besonderes, dass das entstanden ist. War ja auch ein Geheimnis. Wusste keiner was von. Kein Petrus, kein Jakobus. Die wussten das alle nicht. Und da sagte, habe ich das jetzt? Timotheus, 1. Timotheus Brief. Da schreibt der Apostel Paulus von sich, 1. Timotheus 1, 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ja, also, wenn etwas wert ist, angenommen zu werden, dann das Wort Gottes. Allem zu glauben, was geschrieben steht. Ja? Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Bah! Welche Religion hat das zu bieten? Keine. Ja, ich habe jetzt noch irgendwo gehört, ich habe auch an anderen Orten schon erwähnt, da hörte ich jetzt ja, kein Moslem weiß, ob er ins Paradies kommt. Ist gar nicht sicher. Da kannst du noch so perfekt gelebt haben. Und es ist sogar möglich, dass du 250 Jahre im Paradies bist und dann gefällt Allah deine Nase nicht mehr oder deine Frisur, dann sagt er ab in die Hölle. Ist doch keine Hoffnung. Ja? Oder das Nirvana für Buddhisten, Hinduisten. Nach zahlreichen Wiedergeburten bist du dann so erleuchtet, dass du dann ins Nirvana kommst. Und Nirvana bedeutet die Erlöschung aller individuellen Existenz. Also da ist nichts mehr da. Nirvana, Nirdava. Ja, nichts mehr. Ich meine, das ist das Hoffnung? Ich bin einfach nicht mehr. Und Paulus schreibt, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewiese zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Also er spricht zu denen ermutigend, die nach ihm kommen. Er sagt, ich bin der Erste. Er sagt nicht, ich bin der erste Sünder im Sinne von, ich bin der schlimmste Sünder, der größte Sünder, obwohl er einer von diesen war. Er hat Jesus verfolgt, er war bei Stephanus Steinigung dabei, hat die Gemeinde verfolgt und so. Aber es gab Schlimmere, oder? Ich meine, was andere gemacht haben, Hitler, Stalin und so weiter, Manasse im Alten Testament und so weiter und so fort. Also er will nicht sagen, ich bin der erste Sünder im Sinne von, ich bin der Schlimmste, sondern er will sagen, ich bin der Erste, der die vollumfängliche Gnade der Vergebung empfangen hat für alle anderen, die nach mir kommen. Vorher gab es immer noch gewisse Bedingungen. Ja? Ölbergrede oder Seligpreisreden, Bergpredigt. Du musst, ist immer Gnade, jawohl, ohne Gnade geht es sowieso nicht, aber du musst auch immer eine gewisse Leistung bringen. Paulus schreibt von sich, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewiese, die ganze Gnade, die vollkommene Gnade. Und er ist dann auch der Verkündiger dieser Gnade. Er ist der Erste, der dann nachher verkündigt, ihr werdet gerettet, vollkommen durch Gnade, nur durch Glaube, ohne Werk. Und das hat er selber erlebt, oder? Ich darf Sie doch fragen, was hat er denn gebracht für Leistungen, als Jesus ihm begegnete und er gerettet wurde? Bitte?
Was muss ich tun, Herr?
Ja, das war seine Frage, aber da war er schon angesprochen. Ja, da war er schon angesprochen.
Wer bist du?
Das ist seine Frage gewesen. Was willst du, dass ich tun soll? Aber die Grundlage, der Herr ist ihm schon begegnet. Ja, eigentlich hätte er ihn gerade totschlagen müssen. Aber er begegnet ihm ja, um ihn zu berufen. Paulus sagt ja, er hat mich von Mutterleib an erwählt. Ja, ist unwahrscheinlich. Und da hat er die vollkommene Gnade erlebt. Und darum denke ich, heilsgeschichtlich ist seine Aussage deshalb auch sehr, sehr wichtig und von großer Bedeutung. Keine Bedingung für Entrückung, ja. Ich kenne einen Menschen in Christus. Selbst unvollkommene Kinder Gottes werden entrückt. Danach gibt es das Preisgericht, da kommen wir vielleicht noch drauf, ich hoffe, zeitmäßig. Ja? Danach gibt es das Preisgericht im Himmel. Und da kommt es dann darauf an, welche Graduierung man erhält in der Ewigkeit. Im Blick auf die Mitregentschaft, zum Beispiel leidende Menschen, leidende Menschen, die ihr Leid ertragen, ich denke jetzt wieder an Susan, oder Verfolgung, ja, in, sag jetzt mal, Nordkorea oder so, oder in islamischen Ländern, und die im Glauben festhalten und nicht jammern und nicht sagen oder Gott in Frage stellen, sagt, die werden in einem besonderen Maß mitherrschen. Das ist wichtig, nicht wahr? Aber sonst, Entrückung, weil die Entrückung ist abhängig von der Erlösung. Und du bist erlöst worden, du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Käme es bei der Entrückung oder der Auferstehung auf den Stand unserer Heiligung an oder auf den Stand unserer Treue oder auf den Stand unseres Fleißes oder unserer Bereitschaft, frage ich Sie ganz ehrlich, wer könnte dann die Gewissheit haben, entrückt zu werden? Also ich nicht, da stehe ich hier fehl am Platz. Ja? Ich bin bemüht, sein Geist ist in mir. Der treibt mich, der drängt mich, der züchtigt mich auch, der straft mich auch. Also im Herzen, oder mein Gewissen und so weiter. Sagt, Norbert, das war nicht gut, was du da jetzt getan hast oder gesagt hast. Ja? Und dann bringt man das wieder in Ordnung. Und man möchte, Herr, ich möchte noch viel mehr dir ähnlicher werden, deine Gesinnung ertragen. Das hat Paulus auch gemacht. Paulus hat auf der einen Seite die vollkommene Gnade verkündigt wie kein anderer. Ohne Werke. Aber er hat dann immer auch gesagt, ich züchtige meinen Leib. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja? Ich ziehe die Waffenrüstung an. Ich halte Glauben. Ich vollende den Weg und so weiter und so fort. Also er hat hart an sich gearbeitet, obwohl er wusste, es ist alles Gnade, dass ich errettet bin. Aber das gehört eben dazu, nicht wahr? Dass wir dann auch wirklich so leben. Es geht nicht um unsere Werke für ihn, sondern es geht um sein Werk für uns. Und das dürfen wir glauben und das spornt uns auch an. Ich möchte diesen Punkt beenden mit 1. Thessalonicher 5, 23, 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Das ist von Paulus, der gesagt hat, ihr seid ja schon heilig. Aber jetzt sagt er, Gott will weiter an dir arbeiten. Ne? Heilige euch völlig und euer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun.